Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. An der Südflanke des Hallstätter Salzberg-Hochtals, unterhalb der Wand der Hohen Sieg, wurde 1958 eine Gedenkstätte für das prähistorische Gräberfeld eingeweiht. Diese Gedenkstätte wurde von dem bedeutenden Architekten Clemens Holzmeister geplant, der nicht nur die Architektur Österreichs sowohl in der ersten als auch in der Zweiten Republik geplant hat, der nicht nur das städtebauliche Konzept und wichtige Regierungsgebäude in Ankara geschaffen hat, sondern Holzmeister war in den 1950er und 60er Jahren auch Ortsplaner von Hallstatt. Und aus dieser Zeit stammen noch einige sehr schöne, qualitätsvolle Objekte, wie etwa die Marienkapelle am Hallberg beim Müllner Wechsel, aber auch Details wie Brunnenausläufe aus Bronze am Marktplatz oder beim Löckerbrunnen. Die Gedenkstätte für das Gräberfeld ist eigentlich typisch für die Formensprache Holzmeisters. Es werden einerseits antike Formen, wie etwa ein Tympanon, das ist die dreieckige Giebelwand antiker Tempel, aber auch die Materialien Bronze und in der Formensprache klassisch symmetrische Aufbauten rezipiert. Wenn wir uns diese Gedenkanlage, diese Gedenkstätte, wird auch manchmal als Gedenkbrunnen bezeichnet, wenn wir uns die mal in ihrer Struktur ansehen, so ist der Grundriss ein sehr schlanker Rechtecksgrundriss mit etwa 3,5 mal 9 Metern. Die Wegführung führt über die kurze Achse dieses Rechtecks, über die Schmalseite und über diese Symmetrieachse ist das gesamte Objekt errichtet. Es spiegelt sich also in zwei Hälften. Dominant auf dem ersten Blick ist eben diese tympanonartige, giebelartige Rückwand. In dieser Rückwand ist unter einem mächtigen Schlussstein eine Nische eingetieft. In dieser Nische sitzt einerseits eine Bronzetafel mit einer Inschrift und andererseits ein Wasserspeicher. Die Inschrift auf dieser Bronzetafel ist ganz typisch aus der römischen Capitalis gesetzt, also diese klassische Schrift, wo auch statt des U's ein V verwendet wird und der Text: unter den Wiesen dieses Hochtals befand sich das weltberühmte Gräberfeld der Hallstatt und frühen Latenzzeit, 400 bis 250 vor Christus. Und auch die Jahreszahlangabe wieder als klassisches Zitat mit römischen Schriftzeichen. Sehr interessant ist aber auch die Maske des Wasserspeiers. Das Gesicht des Wasserspeiers dagegen ist ein viel älteres Zitat. Das ist ein Zitat aus der Bronzezeit. Dieses maskenartige Gesicht erinnert sehr stark an einen bedeutenden Fund, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der Steiermark gemacht wurde, in der Gemeinde Kleinklein. Das ist westlich von Leibnitz. Wurde in einem Hügelgrab eine Bronzemaske gefunden, die ist heute im Universalmuseum Joanneum in Graz ausgestellt. Und diese Maske von Kleinklein, so denke ich, die war das Vorbild für diesen Wasserspeier. Sie ist im Gegensatz zum Original, zum Fund von Kleinklein, ist das Gesicht schmäler und naturgemäß, weil ja aus dem Mund des Wasserspeiers ein dünner Wasserstrahl kommt, ist auch dieser Mund leicht geöffnet, aber in den Details der Ornamentik, zum Beispiel auch in der Ausbildung der Ohren oder in dieser punktförmigen Punzierung, ist eine sehr, sehr enge Verwandtschaft mit diesem prähistorischen Fund zu bemerken. Übrigens, die Maske, die wir heute bei diesem Gedenkbrunnen sehen, ist nicht mehr die originale von 1958. Das Original wurde in den 1980er Jahren gestohlen, also es wurde brutal heruntergebrochen und der jetzt dort montierte Wasserspeier ist eine Nachbildung, eine Nachgestaltung von Professor Georg Zauner, dem Hallstätter Bildhauer, über den habe ich ja auch schon in einigen Episoden dieses Podcasts berichtet. Und Georg Zauner hat diese Maske, diesen Wasserspeier 1982 rekonstruiert. Und ich denke, er hat schon eine sehr eigenständige, also einerseits fußt er natürlich auf dem Original, aber weist in seiner Formensprache natürlich auch ein wenig ins 20. Jahrhundert. Die Anlage selbst, also die Wegführung über drei Stufen, also man bewegt sich auf dieser kurzen Achse, auf dieser Wegachse von Nord nach Süd, die beginnt mit drei Stufen. Es ist diese Wegführung nach oben und da gibt's von Clemens Holzmeister ein Konzept aus den 1930er Jahren, das er in einer Architekturausstellung in Wien in der Sezession gezeigt hat, mit dem Titel Der Weg zum Licht. Das ist ein Motiv, was sich auch in einem anderen Werk Holzmeisters, das ist das Ischler Kurmittelhaus und auch dazu gibt es eine eigene Episode. Also ich verlinke zu diesen Holzmeister-Episoden in den Shownotes. Dieser Weg zum Licht ist diese Wegführung, dieses Aufstreben von unten nach oben. Also einerseits zentral in der Symmetrieachse beginnt der Weg mit diesen drei Stufen und natürlich ist der Blick schon auf das zentrale Feld, auf diese Tympanonwand, wo wiederum zentral diese Bronzetafel eingelassen ist, die mit ihrer Trapezform auseinandergeht, also förmlich nach oben zieht und natürlich die Anmutung des Tympanons, dessen Draufkanten ja auch von den Seiten her jeweils unter etwa 30 Grad ansteigt, sich eben oben in diesem mächtigen Schlussstein in etwa 3 Metern Höhe schneiden. Auch das unterstreicht diese Dynamik. Also man bewegt sich einerseits zum zentralen Feld, andererseits wird man durch Gestik der Architektursprache förmlich räumlich weiter nach oben gezogen. Sehr interessant, dieser Wasserstrahl stellt eine leichte Gegenbewegung zur Bewegung des Hinzutretens zum Weg nach oben, zum Weg zum Licht dar. Die Gegenbewegung des dünnen Wasserstrahls, der aus dem Mund des Wasserspeiers kommt und in ein sehr flaches, ebenfalls mit Bruchsteinen, kreisbogenförmig eingefasstes Becken fließt. Dieses bogenförmig eingefasste Becken, das im Grundriss an die gerade Rückwand stößt, erinnert in seiner Hufeisenform an die Beckenform des römischen Bescariums, eines Beckens, wie wir es in den antiken römischen Thermen finden, aber eine Beckenform, die von Holzmeister auch im Entwurf des Ischler Kurmittelhauses wieder rezipiert wird. Die Gesamtanmutung der Anlage ist für mich auch jene einer Geste von ausgebreiteten Armen. An den beiden Schmalseiten wird die Anlage von etwa 80 cm hohen Mauern begrenzt. Diese Mauern klammern an beiden Seiten Sitzbänke mit hölzernen Sitzflächen, die laden zum Verweilen, zum Gedenken in der doch ja quasi sakralen Atmosphäre dieser Gedenkstätte ein. Holzmeister hat sich ja in seinem Werk sehr oft mit dem Thema Gedenkstätte beschäftigt. Sehr früh schon, eines seiner frühen Werke ist die Gedenkkapelle für die Kaiserschützen in Innsbruck. Gibt von ihm auch viele Kriegerdenkmale. Eine sehr markante Gedenkstätte ist das sogenannte Gedenkzeichen am Fuschertörl an der Großglockner Hochalpenstraße aus den 1930er Jahren. Und wenn ich jetzt diese beiden Objekte vergleiche, also den Hallstätter Gedenkbrunnen und das Gedenkzeichen am Fuschertörl, so ähneln sich die sehr stark in diesem groben, sehr archaisch anmutenden Bruchsteinmauerwerk. Das Bruchsteinmauerwerk der Gedenkstätte in Hallstatt ist nicht dieses tradierte alpenländische Mauerwerk, wo große Steine und kleine Steine miteinander abwechseln. Das sind einfach sehr große Blöcke, vor allen Dingen im Verhältnis zur Mauerfläche, große Blöcke mit groben Fugen aneinander gesetzt und vor allen Dingen der übermächtige Schlussstein über der Inschriftentafel erinnert mich quasi auch so an den Schlussstein des Löwentors in Mykene. Also auch hier wieder ein Zitat. Und dieses ausgebreitet, dieses Aufnehmen der Gesamtanlage, das ist so wie zwei offene Arme. Das ist ein architektonisches Konzept, das Holzmeister für das Kurmittelhaus in Bad Ischl umgesetzt hat. Und er nannte damals sein Wettbewerbsprojekt auch ausgebreitet. Also das ist jetzt nicht Interpretation von mir, sondern das ist, denke ich, schon ein klar dokumentiertes architektonisches Wollen von Holzmeister. Die Biografie Holzmeisters, denke ich, ist auch sehr interessant. Holzmeister war Tiroler mit brasilianischer Staatsbürgerschaft. Das ist insofern sehr spannend, weil sein Großvater ist von Tirol nach Südamerika ausgewandert, aber die Familie wurde mit viel Krankheit, mit viel Todesfällen, mit vielen verstorbenen Kindern verfolgt, sodass der Vater Holzmeisters aus Südamerika wieder nach Tirol rückwanderte. Aber Holzmeister hat sich diese brasilianische Staatsbürgerschaft eigentlich sehr lange behalten. Ich glaube, er hat die österreichische Staatsbürgerschaft erst in den späten 1950er, frühen 1960er Jahren angenommen. Und das erspart ihn sowohl den Kriegsdienst im Ersten als auch mögliche Verfolgung im Zweiten Weltkrieg. Holzmeister war in der Ersten Republik im sogenannten Ständestaat politisch sehr stark exponiert. Er gehörte sogar dem sogenannten Staatsrat an, also einem Beratungsgremium der Regierung. Er war so etwas, also manche nannten ihn fast den Kunstdiktator der Ersten Republik, wo er wirklich maßgeblich das Kunstgeschehen dieser Zeit mitbestimmte. Holzmeister ist eine der ganz wenigen Persönlichkeiten, der sowohl das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft der Ersten Republik erhalten hat, als auch das große Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst der Zweiten Republik. Also er hat es geschafft. Er musste natürlich 1938 nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten als quasi Repräsentant des Ständestaats fliehen. Er hatte damals sehr, sehr gute Kontakte in die Türkei und er konnte in der Türkei ein Architekturbüro eröffnen und er arbeitete dann letztlich im Auftrag von Kemal Pascha, genannt Atatürk, für die Konzeptionierung von Ankara. Also er schuf einerseits den Masterplan, das städtebauliche Konzept von Ankara, aber andererseits auch wichtige Regierungsgebäude wie das Parlament. Von Holzmeister auch sehr bedeutende Bauten sind etwa das Festspielhaus in Salzburg. Ich denke, auch das ist eine wirklich beeindruckende Architektur, wie er hier mit dem Ort des Bauens, also wirklich mit der Felswand des Mönchsbergs in seiner Architektur korrespondiert. Und das, denke ich, ist ihm hier in Hallstatt auch gelungen, mit dem Stein der Gegend, also wirklich mit dem Material, das ansteht, bauen. Zum einen eine Formensprache, die sehr, sehr weit zurückreicht bis in die Bronzezeit und dennoch in Komposition dieser Formen etwas vollkommen Neues schaffen. Mit einer gewissen Wehmut muss ich schon feststellen, was waren das noch für Zeiten, als Hallstatt einen Ortsplaner mit Weltruf hatte. Ich denke, das würde dem Welterbe Hallstatt gut tun, wenn wieder Qualität auf diesem Niveau in der Architektur Hallstatts Einzug halten würde.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.